Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
In ganz Russland protestieren dieser Tage Menschen für die Freilassung des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny und gegen die politische Verfolgung Andersdenkender. Besonders auffällig ist dabei eine neue junge Protestgeneration, die sich über TikTok und die sozialen Medien organisiert und darüber offenbar sehr erfolgreich auch andere junge Leute mobilisiert. Der Kreml scheint bisher noch keine passende Strategie dagegen gefunden zu haben. Wir sprechen mit unserer langjährigen Russland-Korrespondentin Gesine Dornblüt über diese wachsende Kluft zwischen Putin und dieser jungen Protestgeneration. Schönen guten Tag.
Hallo.
Frau Dornblüt, inwieweit ist das überhaupt tatsächlich eine neue Protestgeneration, die sich da jetzt formiert?
Das ist unheimlich schwer zu beantworten. Es gab ja Proteste am Wochenende in sehr, sehr vielen Städten in Russland und da waren natürlich nicht überall Journalistinnen oder Journalisten vertreten. Schwer, sich dann einen Überblick zu verschaffen. Für Moskau selbst gab es eine soziologische Erhebung, die der unabhängige Internetsender TV Rain oder Dost veröffentlicht hat. Und demnach war das Durchschnittsalter in Moskau bei den Protesten 31 Jahre. 10% der Teilnehmenden waren 18 Jahre und jünger. Mhm. Aber dazu kann ich sagen, also ein Bekannter von mir, der ist Rentner, der war mit seiner ganzen Familie da. Er schrieb bei Facebook, nur ein Enkelkind sei zu Hause geblieben, um den Hund zu versorgen, wenn alle anderen festgenommen werden sollten. Also das zeigt schon, es ist sehr umfassend, der Protest. Und die sind übrigens alle wieder nach Hause gekommen.
Jetzt hören wir immer wieder, dass die Mobilisierung vielfach wirklich via TikTok oder andere Plattformen funktioniert. Wie müssen wir uns das konkret und logistisch vorstellen?
Also da gibt es bestimmte Hashtags, bestimmte Trends, zum Beispiel Freiheit für Nawalny ist wohl der am weitesten verbreitete, 370 Millionen Aufrufe inzwischen. Letzte Woche war dann einer dieser Trends einfach der 23. Januar, also das Datum dieser Demonstration am Samstag. Jetzt gibt es schon den nächsten. Heute wurde angekündigt, dass am Sonntag, am 31. Januar, die nächste Demo sein soll. Dementsprechend also Hashtag 31. Januar auf Russisch, 200.000 Aufrufe bisher. Ja. Und das sind nicht immer direkte Aufrufe, denn das ist strafbar, zu ungenehmigten Demonstrationen aufzurufen. Ganz oft schreiben die Leute einfach verklausuliert, also Sonntag soll das Wetter toll sein, ideal, um spazieren zu gehen.
Nun hat Putin gestern mit einer Gruppe Studenten gesprochen. Dabei soll auch dieses Nawalny-Video eine Rolle gespielt haben. Wie gelingt Putin dann so ein Gespräch? Also haben Sie den Eindruck, er trifft da den richtigen Ton?
Das wirkt alles total gestelzt und gestellt. Also das war eine Videokonferenz, Putin an einem leeren Schreibtisch vor einem Fenster mit Blick auf einen großen Screen. Da wurden von Zeit zu Zeit die Gesprächspartner eingeblendet. Das waren jeweils 3 bis 4 Studierende in unterschiedlichen Städten nebeneinander aufgereiht, brav auch an Tischen. Die stellten sehr gestellte Fragen nach der Zukunft bestimmter Universitäten und so weiter. Putin referierte oft Unmengen von Zahlen. Sowas wird in der Regel im russischen Fernsehen übertragen. Und einer fragte dann tatsächlich nach Nawalnys Film und da antwortete Putin, ja, sehr bezeichnend. Er hat nämlich gesagt, er hätte keine Zeit gehabt, den ganzen Film anzugucken. Der ist ja 2 Stunden lang. Aber er hätte, und jetzt Achtung wörtlich, die Videoausschnitte durchgeblättert, die ihm seine Helfer gebracht hätten. Also das wörtlich heißt das, und das ist auch anzunehmen, dass es vielleicht wirklich so war, ihm wurden Screenshots ausgedruckt und in einer Mappe reingetragen. Übertragen kann es vielleicht auch heißen, er habe Videoausschnitte durchgescrollt, aber es ist schon sehr wahrscheinlich, dass er wirklich so altmodisch arbeitet. Und das ist für junge Leute natürlich völlig absurd und sorgt auch prompt für Spott. Und ich will noch mal ein kleines anderes Beispiel nennen. Putin sagte dann gestern, die Bilder von dem angeblichen Palast, das seien Montagen und alles Lüge, und erzählte dann zum Beleg ein Beispiel. Also er schwimmt ja gerne und es gäbe ein Foto von ihm, wie er Butterfly schwimmt, Schmetterling in einem Fluss, und später sei aber ein Bild aufgetaucht, wie er in einem Schwimmbad Schmetterling schwimme und das habe er nie getan, das sei eine Montage. Und sofort gab es eine Serie von Memes im Internet. Unter anderem wurde da eine überflutete Straßenunterführung gezeigt in Russland mit Putin darin schwimmend, Butterfly, und der Überschrift: Ich bin nie in dieser Straßenunterführung geschwommen. Sehr also es schlimm. Wird sofort alles ironisch verkehrt.
Und wie reagiert darauf wiederum dann der Kreml auf diese Art von subversivem Humor?
Humorfrei. Es gibt jetzt wiederum ein YouTube-Video davon, das zeigt, wie zwei Lehrerinnen in einer Schule in Südrussland auf dem Dorf irgendwo offenbar zwei Schülern eine Standpauke halten. Da hat jemand den Ton mitgeschnitten und online gestellt. Das zeigt wiederum, wie altbacken und wie machtlos da eigentlich auch die Mächtigen sind. Also die Lehrerin sagt, Nawalny sei kein Patriot. Daraufhin fragt ein Schüler, woher sie das denn wissen wolle, und sagt dann noch, er würde dem Fernsehen ja nicht vertrauen und das nicht gucken. Und dann sagt die Lehrerin, glaubst du etwa TikTok? Also solche Sachen, dass Lehrer da Schüler zu sich zitieren und Standpauken halten, das ist auch nichts Neues, das kommt oft vor und das passiert auch oft so in vorauseilendem Gehorsam. Und was aber die sozialen Netzwerke selbst angeht, da versucht es der Kreml dann mit einer Gegenstrategie, mit Gegen-Hashtags, versucht da Trends zu setzen. Zum Beispiel gibt es einen Hashtag gegen Nawalny, der wurde auch 105 Millionen Mal geklickt, aber das ist einfach nicht mal ein Drittel von dem, was eben Freiheit für Nawalny erreicht hat.
Über die Proteste, die TikTok und die sozialen Medien gerade bei den Protesten junger Leute in Russland spielen, haben wir mit Gesine Dornblüt gesprochen. Ganz herzlichen Dank, Frau Dornblüt.
Bitte gern.
Wie alle Kulturinstitutionen leidet auch das Theater natürlich gerade massiv unter der Corona-Pandemie. Weil nicht vor Publikum gespielt werden darf, suchen viele Häuser nach neuen Wegen für ihre Inszenierungen. Manche stellen alte Filmmitschnitte ins Netz, andere versuchen extra digitale Arbeiten für diese Zeit zu entwickeln. Was das Digitale aus dem Theater, wie wir es bisher kannten, macht, das genau bespreche ich jetzt mit dem Film- und Theaterkritiker Eckhard Knörer. Schönen guten Tag.
Hallo.
Herr Knörer, bevor wir nochmal einsteigen, es gibt ja verschiedenste Varianten, wie gerade beschrieben, wie das Theater also jetzt mit der neuen Situation umgeht. Wir haben hier in unserer Theatersendung Rang 1 Sarah Reimann vom Berliner Hau gehört, die erzählt, wie da das Theater im Grunde virtuell wirklich nochmal dem Analogen nachgebildet werden soll.
Und Hau 4 ist tatsächlich im Moment noch eine Baustelle. Wir arbeiten da weiter dran, dass auf der Webseite dort tatsächlich eine digitale Bühne entsteht mit Foyer und Kassenhalle und was sonst so zum Theater dazugehört.
Dieses analoge Theater, inwieweit vermissen Sie das? Oder anders gefragt, welche Erfahrungen haben Sie bisher machen können, die dieses analoge Theater vielleicht auch wirklich ersetzen können?
Ja, also zum einen finde ich es sehr richtig und sehr gut, dass die Theater versuchen, sich in den digitalen Raum zu öffnen. Das sind ja tatsächlich auch Tendenzen, die nicht durch Corona begründet sind, die dadurch jetzt nur noch mal sehr stark forciert worden sind als Notwendigkeit. Vorher hat man damit vielleicht etwas undringlicher rumexperimentiert. Ob es der richtige Weg ist, sozusagen das Analoge nachzubauen und wie genau das aussehen sollte, ist eine Frage. Im Moment sieht die Website des Hau4 jedenfalls noch ganz konventionell aus, was ich auch überhaupt nicht problematisch finde, ehrlich gesagt. Eher finde ich es problematisch, wenn allzu ambitionierte Websites einen in die Irre zu führen beginnen, wie es mir gerade wirklich im Schauspiel Frankfurt passiert ist, wo ich nach 10 Minuten im Kreis rumklicken einfach aufgegeben habe.
Die technischen Probleme, die kennen wir ja hier im Radio dieser Tage nur zu gut. Und da haben Sie auch schon einschlägige Erfahrungen machen können, schildern Sie gerade. Und wahrscheinlich auch, was einfach ganz banal gesprochen die Qualität der Töne und Bilder angeht, oder?
Ja, also was die Theater ja völlig nachvollziehbarerweise machen, ist, dass sie alte Mitschnitte aus den Archiven holen. Also Mitschnitte, die es seit Jahrzehnten immer schon gab, aber nur für den internen Gebrauch oder die sonst in den Archiven von theaterwissenschaftlichen Instituten lagern. Das wird jetzt online gestellt, manchmal gratis, manchmal gegen Gebühr. Das ist einerseits ungeheuer wertvoll, denn Theater ist banalerweise eine im Moment geborene und damit aber auch immer wieder verschwindende Kunst und sehr schwer zu archivieren. Und dann würde ich sagen, als jemand, der das alles nicht kennt oder vieles nicht kennt, ist es natürlich ein Schatz, da gehoben wird. Man kann sich Eindrücke machen von Sachen, die man nie gesehen hat. Andererseits stellt man halt fest, dass das oft sehr lieblos gemacht ist. Also ich habe gerade die Onkel Vanya-Inszenierung vom Deutschen Theater gesehen, großartige Inszenierung von Jürgen Gosch, die ich damals verpasst habe. Ganz toll, dass die Möglichkeit besteht, aber die Sound- und die Bildqualität der Aufzeichnung war einfach ziemlich unterirdisch. Da sieht man eben, dass die Theater diese Form von Aufzeichnung selbst vielleicht nicht wirklich je für wichtig gehalten haben. Dann gibt es daneben natürlich die Aufzeichnungen, die für die Fernsehsender entstanden sind. Seit Jahrzehnten gibt es da ja Theatermitschnitte. Dreisat hat seit vielen Jahren das Theatertreffen mit ausgewählten Inszenierungen im Programm. Und auch da, finde ich, gibt es große Qualitätsunterschiede. Also ich habe irgendwann darauf geachtet, wer das eigentlich macht. Jemand wie Andreas Morell, der das seit Jahrzehnten macht, macht das für meine Begriffe ganz grandios. Da habe ich gerade die Alexander Giesche-Inszenierung vom Theatertreffen des letzten Jahres, das physisch gar nicht mehr stattfinden konnte, gesehen. Das ist in enger Zusammenarbeit mit dem Theaterregisseur entstanden. Und so macht das für mich tatsächlich Sinn, Theater abzufilmen. Das ist dann kein Abfilmen mehr, sondern wirklich ein Verfilmen, ein ins andere Medium bringen, auf eine Art, die nichts daran zerstört.
Herr Knörer, eine Aufführung, die Sie im Vorgespräch genannt haben als besonders bemerkenswert und als wirklich außerordentlich gelungener Versuch, ist Thomas Manns Zauberberg am DT in der Inszenierung durch Sebastian Hartmann. Was ist hier so gelungen?
Das war für mich das große Ereignis des Corona-Internet-Theaters, muss ich sagen. Die Inszenierung war eigentlich konventionell als Premiere vor Ort mit Publikum im Theater geplant. Das musste, ich weiß gar nicht genau, 2 Wochen oder so vor der Premiere abgesagt werden wegen des Lockdown. Woraufhin sich Sebastian Hartmann entschlossen hat, das Ganze trotzdem stattfinden zu lassen. Und zwar als Live-Premiere, die nur im Livestream zum Zeitpunkt, zu dem das Ganze auch im Theater stattfindet, ins Internet ausgestrahlt wird. Das heißt, es bleibt der Präsenzcharakter, der Live-Charakter erhalten. Es gibt keine Aufzeichnung in diesem Sinne, sondern nur die Ausstrahlung. Und er hat das Ganze, ist ohnehin schon immer eine der großen Stärken von Sebastian Hartmann, er hat das Ganze ohnehin von vornherein mit sehr raffiniertem Kameraeinsatz geplant. Also Jan Speckenbach ist sein Filmregisseur, der 7 oder 8 Kameras auf die Bühne gebracht hat. Faszinierenderweise gibt es hier überhaupt nicht das, bis auf ganz am Schluss, dass einfach so frontal aus dem Publikum auf den Guckkasten als Bühne geguckt wird, sondern die Kameras sind die ganze Zeit auf der Bühne oder hinter der Bühne oder neben der Bühne oder seitlich. Sie bewegen sich auf der Bühne, sie blicken immer wieder ganz demonstrativ in den komplett leeren Zuschauerraum. Das heißt, das ist der Versuch, ein Theater ohne anwesendes Publikum für ein abwesendes Publikum präsent zu machen. Und grandios gelungen, wie ich finde.
Wir hören zu diesem Verfahren nochmal den Regisseur Sebastian Hartmann selbst.
Mir persönlich wäre es sehr wichtig, dass das gar nicht Konserve ist, also dass es tatsächlich live ist und dann auch live bleibt. In solchen Zeiten könnte es eine Möglichkeit sein, von Theater in dem Bewusstsein vor einem leeren Saal zu spielen und das nach Hause zu bringen, so etwas vielleicht für den Moment auch zu zelebrieren, so wie wir es von anderen Live-Ereignissen kennen, wo man sich vor den Fernseher setzt oder vor den Laptop setzt und ganz genau weiß, das findet jetzt gerade statt und das möchte ich jetzt auch sehen.
Herr Knörer, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann finden Sie an dieser Inszenierung auch so außergewöhnlich diesen Moment der Exklusivität, dieses Gefühl, das, was wir da gerade sehen, ist zwar digital vermittelt, aber es geschieht gerade jetzt, in dieser Sekunde. Wie wichtig ist dieser Moment?
Ich glaube schon, dass das etwas wie die Quintessenz von Theater ist. Dass Kameras auftauchen, gibt es ja schon so lange und gehört inzwischen zum Theater. Was das Theater dann vom Film noch unterscheidet, ist wichtig auf jeden Fall, dass es gibt nur einen Take. Man kann das nicht wiederholen. Es ist unwiederholbar. Es geschieht in diesem Moment auch mit den ganzen Fehlern, die dabei passieren. Und das ist es, was eine solche Live-Übertragung tatsächlich bewahren kann. Das ist etwas, was es im Film und als Film eben nicht gibt. Was es also so als Fußnote historische, in den Anfängen des Fernsehens gab es das tatsächlich abgefilmtes Fernsehen, das nur live gespielt und übertragen wurde. Aber auch das war eigentlich damals Theater im Fernsehen. Das kehrt jetzt auf eine kuriose Weise wieder.
wie das Theater und das Digitale in den Zeiten der Pandemie zusammengehen kann, ohne dass der Zauber des Theaters verschwindet. Das habe ich mit dem Theater- und Filmkritiker Eckhard Knürer besprochen. Herzlichen Dank, Herr Knürer.
Ja, sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Auf 20-Dollar-Scheine wird erstmals das Bild einer afroamerikanischen Frau gedruckt. Das bestätigte die Sprecherin von US-Finanzministerin Yellen. Bereits in der Amtszeit von Präsident Obama war dafür die 1913 gestorbene Aktivistin Harriet Tubman ausgesucht worden, die selbst der Sklaverei in den Vereinigten Staaten entkommen war und erfolgreich für die Befreiung versklavter Afroamerikaner gekämpft hatte. Auf der aktuellen 20-Dollar-Note ist der frühere Präsident Andrew Jackson abgebildet. Er war Sklavenhalter und ging mit Gewalt gegen Afroamerikaner und Indigene vor. Sein Bild hing in den vergangenen 4 Jahren im Oval Office von Donald Trump, der auch verhindert hatte, dass eine Banknote mit dem Konterfei von Harriet Tubman aufgelegt wurde. Die Anwälte von Harvey Weinstein haben mehrheitlich zugestimmt. Deshalb gibt es nun einen gerichtlichen Vergleich zwischen mehr als 50 Frauen und dem einstigen Hollywood-Mogul. Aus der Konkursmasse des Weinstein-Unternehmens werden sie mit insgesamt 17 Millionen Dollar für sexuelle Gewalt des heute 68-Jährigen entschädigt. Die Klägerinnen hatten knapp 19 Millionen Dollar gefordert. Die zuständige Richterin erklärte, dass fast alle Frauen der geringeren Summe zugestimmt hätten, um weitere juristische Auseinandersetzungen zu vermeiden. In einem offenen Brief beschweren sich an die 60 Literaturkritikerinnen und Kritiker beim Westdeutschen Rundfunk. Sie rügen, dass ab 1. März die tägliche Buchkritik auf WDR3 eingestellt werden soll. Bei allem Verständnis für die schwierige finanzielle Lage, so die Unterzeichnenden, bedeutet die Entscheidung die Einschränkung einer demokratischen Öffentlichkeit auf dem Feld der Kultur. Der WDR predige Diversität und kulturelles Engagement, sein Handeln spreche eine andere Sprache. Der Norddeutsche Rundfunk hatte im Dezember sein Bücherjournal eingestellt. Im Deutschlandfunk Kultur kommentierte die mitunterzeichnende Schriftstellerin Katrin Röckler:
Um das lange Wort zu retten, müssen wir es kürzen, war eine der absurdesten Aussagen, die ich aus dem Jahr 2020 mitgenommen habe, anlässlich einer Krisenbesprechung eines anderen Senders. Es ging auch dort um die Kürzung der Kulturberichterstattung. Natürlich. Sie erschien im Moment plausibel, wie diese Maßnahmen immer eine momenthafte Plausibilität haben mögen. Das sind die Sparzwänge, auf die die Feststellung folgt, dass Kultur am teuersten ist und dort am leichtesten gespart werden kann. Quoten werden ins Feld geführt.
Aus dem Kommentar von Katrin Röckler. Neben den Einschränkungen in der WDR-Radiosendung Mosaik meldet die Süddeutsche Zeitung, dass 3 weitere Literatursendungen bzw. Rubriken im Westdeutschen Rundfunk vor einer ungewissen Zukunft stünden. Vor gut 2 Jahren war sie noch in einem Film über Ingmar Bergman zu sehen. Nun ist die schwedische Schauspielerin Gunnel Lindblom im Alter von 89 Jahren gestorben. Bergman hatte der gelernten Theaterfrau 1963 die Hauptrolle in seinem Film Das Schweigen gegeben. Wegen der erotischen Szenen darin war auch Lindblom heftig kritisiert worden. Mit Bergman blieb sie lebenslang in Kontakt. Gunnel Lindblom starb am 24. Januar in Stockholm.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Weltbürger des Kinos wurde Sohrab Shahid-Salehs genannt. Jahrgang 1944 geboren, gestorben. 1998 hatte Salehs im Iran angefangen, Filme zu drehen, die ihn zur Berlinale nach Deutschland brachten. Und hier machte er weiter, als das in seinem Heimatland nicht mehr möglich war. Das Werk von Salehs ist entsprechend verstreut. Umso schöner ist es deshalb, dass bei dem kleinen Label Filmjuwelen nun der Film Utopia aus dem Jahr 1982 als DVD erschienen ist. Was diesen Film so besonders macht, darüber spreche ich jetzt mit dem Filmkritiker Lukas Förster, der vor einigen Jahren auch eine große Salehs-Retrospektive miterarbeitet hat. Schönen guten Tag, Herr Förster.
Guten Tag.
Was für ein Film ist Utopia? Wie würden Sie ihn beschreiben?
Also es beginnt damit, dass Heinz, ein Berliner Zuhälter, in der Berliner Altbauwohnung ein Bordell einrichtet. Und der Rest vom Film, der spielt dann fast ausschließlich da. Also es geht um 5 Frauen, die in diesen Räumen für Heinz arbeiten und die zum Teil auch da wohnen. Also der Film dauert über 3 Stunden. Und in dieser Zeit gibt es durchaus auch einige dramatische Entwicklungen, die ich hier auch gar nicht vorwegnehmen möchte. Aber zuerst mal ist da einfach sehr viel tote Zeit. Das heißt, deutlich öfter als mit den Freiern sehen wir die Frauen in den Gemeinschaftsräumen von dem Bordell. Wir sehen, wie sie da gelangweilt rumsitzen, sich über Gott und die Welt unterhalten oder immer wieder, meist ohne jeden Anlass, von dem Zuhälter Heinz zur Sau gemacht werden.
Herr Förster, Sie sagen, der Film zeige viel tote Zeit. Das würde man jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht vermuten bei einem Film über Bordelle, über Sexarbeit. Man würde da vielleicht erstmal vermuten, dass es auch ein voyeuristischer Blick ist, der an nackter Haut interessiert ist, der lüstern ist. Wie verhält sich Utopia in dieser Beziehung?
Da kann ich vielleicht will ich da gleich vorab sagen, dass Utopia in meinen Augen nicht wirklich ein Film über Sexarbeit ist. Oder sagen wir mal, zumindest keiner, der in den Debatten um Sexarbeit, die es so gibt, für die eine oder andere Seite Partei ergreifen möchte. Also worum es vor allem geht in dem Film, das ist das Verhältnis zwischen den Frauen und dem Zuhälter Heinz, der von Manfred Zapatka gespielt wird. Und den man nach dem Film nicht so schnell vergessen wird, glaube ich. Also das ist ganz eindeutig ein Ausbeutungs- und ein Abhängigkeitsverhältnis, das einerseits gnadenlos ist, das sich aber andererseits im Laufe vom Film auch durchaus verändert.
Wir hören mal einen Ausschnitt aus Utopia mit dem grandiosen Manfred Zapatka.
Was hier gemacht wird, das ist Geschäft, kapiert? Wer was trinken will, zahlt. Habt ihr das gefressen?
Wie spät ist es denn?
11:15.
Aha, schon 11. Sehr stark. Und ich dachte, ihr läuft ein Geschäft an.
Die kommen schon. Die saufen erstmal. Nüchtern kommt keiner zur Nutte.
Hier kann man so richtig dieses Kammerspielhafte durchhören, ne?
Ja, genau. Also was den Film zu einem einmaligen Erlebnis macht, in meinen Augen, das ist vor allem die Konzentration auf diesen einen speziellen Ort. Weil genau wie die Frauen verlassen auch wir im Kinosaal oder dann eben vom heimischen Fernseher das Bordell kaum einmal. Das heißt, dass diese paar engen und ein bisschen billig eingerichteten Zimmer dieses Clubs Arena, so heißt der, dass die auch für das Publikum 3 Stunden lang so zum einzigen Welthorizont werden. Aber das ist ein Film, nach dessen Ende man wirklich das Bedürfnis hat, sich zu vergewissern, vielleicht zum Fenster rauszuschauen, um festzustellen, dass die vermeintlich echte Welt um einen selbst herum tatsächlich noch existiert. Also zumindest geht mir das so jedes Mal, wenn ich den Film sehe.
Das hört sich jetzt nach einer tatsächlich sehr eindrücklichen Erfahrung an. Lassen Sie uns doch noch mal ganz kurz zu diesem Titel kommen, Utopia. Das ist ein Ort, der ja als verheißungsvoll normalerweise durchgeht. Hier ist das glatte Gegenteil der Fall. Warum Utopia?
Ja, erst einmal kann man das als einen bisschen zynischen oder ironischen Titel beschreiben. Also in gewisser Weise ist Utopia ein Horrorfilm, wobei allerdings wichtig ist, dass der Schrecken weniger damit zu tun hat, was Salles uns zeigt, als damit, wie er es tut. Das heißt, es ist eigentlich ein Terror der Form. Das heißt, es geht dem Film nicht darum, eine besonders brutale Form von Prostitution vorzuführen. Es gibt durchaus Szenen, die brutal sind, aber was den Film so eindrücklich macht, das ist jetzt nicht die grafische Gewalt, sondern das sind eigentlich Wiederholungsstrukturen, die zum Beispiel die Rituale des Bordelllebens betreffen, wenn sich die Frauen immer wieder und wieder den Freiern vorstellen. Oder auch die distanziert kaltblütige Kamera, die zum Beispiel immer wieder den Korridor, von dem die Zimmer abgehen, in diesem Bordell ins Bild setzt. Und das ist ein Film, der unsere Wahrnehmung transformiert. Und zum Beispiel kann ein ganz harmloses Geräusch wie eine Türklingel nach und nach durch diese Wiederholungen zu einem Folterwerkzeug werden.
Nun ist der Regisseur Sohrab Shahid Salles kein wirklich bekannter Name in der deutschen Filmgeschichte. Warum nicht? Warum ist er doch vergleichsweise unbekannt geblieben?
Zum Teil hängt das mit seiner Herkunft zusammen, was ja schon angesprochen wurde. Er ist eben im Iran geboren, hat auch seine ersten Filme dort gedreht. Und nachdem er 1976 nach Deutschland ausgewandert ist, hat er zwar über die Jahre schon ein paar Unterstützer gefunden, aber er musste doch um jeden Film kämpfen. Später ist er dann in die USA gezogen und dort hat er sehr zurückgezogen gelebt und ist auch in bitterer Armut verstorben. Das heißt, es ist auch eine tragische Biografie und das passt auch zu den Filmen in gewisser Weise, weil es sind eigentlich fast immer Außenseitererzählungen oder genauer gesagt Filme über Leute, die gerade dabei sind, aus der Gesellschaft herauszufallen oder die gar nicht erst die Chance erhalten, Teil der Gesellschaft zu werden, wie zum Beispiel viele der damals sogenannten Gastarbeiter, über die er mehrere Filme gedreht hat.
Herr Förster, Sie sagen gerade, gezeigt wird, werden die Abgehängten, die Außenseiter der Gesellschaft. Was ist das andersrum für ein Bild von Deutschland, das diese Filme zeichnen, möglicherweise auch speziell Utopia?
Also erstmal ist es ein extrem kaltes und unwirtliches Deutschland, was uns da begegnet. Das betrifft natürlich erstmal vor allem die Isolation der Frauen, wirklich inmitten der Großstadt. Aber es betrifft zum Beispiel auch die Sprache. Also gerade Manfred Zapatkas herrische, überkontrollierte Stimme, das ist eine Stimme, in der in jedem Wort und auch in jeder Sprechpause eine Gewaltandrohung eigentlich mitschwingt. Und in der auch, also für mich sehr deutlich, der nationalsozialistische Sprachgestus überlebt.
Wir hören eine dieser Szenen, die sehr, sehr eindrücklich sind und lange nachhallen.
20 Mark von gestern, hast du noch?
Was für 20 Mark?
Und was ist das? Hinter meinem Rücken Kasse machen.
Ich wollte nur... Meine Mutter hatte Geburtstag.
Wenn du noch mal bunkerst, hast du mal ein nettes Gesicht gehabt.
Da ist also genau, wie Sie sagen, diese gesamte Brutalität, dieses durch und durch Autoritäre sehr, sehr deutlich spürbar.
Ja, genau. Und ich würde trotzdem sagen, dass Utopia insgesamt wahrscheinlich weniger ein Film über Deutschland ist, als eine über den Kapitalismus, der also auch in vielen anderen Ländern so oder so ähnlich spielen könnte. Also ein Film darüber, wie die Verdinglichung von allem und jedem und eben auch von Sexualität wirklich das Leben aus der Welt saugt und menschliche Beziehungen zerstört. Und das mag sich jetzt erstmal sehr finster und pessimistisch anhören. Das ist natürlich sicherlich kein Partyfilm. Aber vielleicht kann man das mit Blick auf den Titel auch nochmal andersherum wenden, weil Salles uns eben klar macht, dass es ein Utopia nur außerhalb des Kinos geben kann.
Sagt der Filmwissenschaftler Lukas Förster über Sohrab Shahid Salles und seinen meisterhaften Film Utopia aus dem Jahr 1982. Die DVD Utopia ist gerade auf dem Label Filmperlen neu erschienen und kostet um die 16 Euro. Ganz herzlichen Dank, Lukas Förster.
Ich danke sehr.
Die Zukunft der Städte liegt genau über ihren Autobahnen und Eisenbahntrassen. Diesen Eindruck kann man beim Anblick neuer und alter Entwürfe gewinnen, die derzeit in der Stadtplanung für Furore sorgen. Die Berliner Galerie Aedes, die zeigt solche Entwürfe zurzeit, oder besser gesagt würde sie zeigen. Aus bekannten Gründen ist die Ausstellung nämlich derzeit geschlossen. Aber unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau weiß trotzdem mehr. Hallo Nikolaus.
Hallo.
Was für ein Projekt ist denn da gerade zu sehen unter dem Stichwort Bandstadt? Ich will immer Bandstadt sagen, aber es geht um die Bandstadt.
Ja, das ist eine ganz lustige Sache. Man kann die Ausstellung nämlich durch die Fenster der Galerie Aedes in Prenzlauer Berg ganz schön sehen. Das sind so große Trommeln, so wie Litfaßsäulen, die in der Gegend rumstehen. Und darauf sind eben diese Ideen für eine neuere, bessere Architektur und Stadtplanung, auch Regionalplanung, die so Öko- und Raumgliederung zusammenführen sollen, ausgestellt. Das ist insgesamt sehr, sehr spannend. Und darunter ist eben auch die Idee der Architektin Imke Wölk, eine Bandstadt entlang der Autobahn 24 zwischen Berlin und Hamburg aufzubauen. Also wirklich die ganze Autobahn zu benutzen, um sie als Infrastruktur einerseits weiter zu nutzen natürlich und andererseits dort eine Stadt zu machen.
Also eine Stadt entlang der A24. Ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen. Ist das dann also wie so ein riesiger Riegel quer durchs Land, so eine große, sagen wir mal, so eine Schallschutzmauer zum drin wohnen, so in der Art?
Also das wäre so eine Idee gewesen, die in den 60ern sehr beliebt gewesen wäre, dass man so mal über 250 Kilometer einen Riegel baut. In diesem Fall dreht es sich wirklich darum, dass seitlich der Autobahn und seitlich der Infrastruktureinrichtung leichte, lockere Gebäude in die Landschaft gestreut sind. Die sind dann auch immer so ein bisschen modisch gebogen. Also das, was man so ein bisschen vor 5 Jahren, 10 Jahren etwa getragen hat und ein bisschen angeknickt. Und das sind große Einheiten, die verbinden sollen einerseits die landwirtschaftliche Nutzung der Umgebung in Brandenburg und in Mecklenburg und in Schleswig-Holstein mit dieser ganzen Öko-Frage und eben, dass man die Infrastruktur nicht nur benutzt, um dort zu fahren mit einem Auto. Dort ist selbstverständlich eine neue, moderne Version von Fahren gedacht, nämlich kleine Magnetbahnen, in denen man dann in so Kabinen auch gleich eine Gesellschaft fasst. Sondern die Idee ist die, dass die ganze Stadt dorthin ausgelagert werden soll und neue Städte auf dem Land entstehen, die sich miteinander vernetzen entlang der Infrastruktureinrichtungen, die wir eben brauchen, um zum Beispiel Güter schlichtweg vom Hafen in Hamburg ins Binnenland zu schaffen. Und das sieht auf den ersten Blick, muss man mal sagen, ganz schick aus.
Und sind diese Ideen A neu und oder B, gibt es die auch vielleicht sogar schon wenigstens kleinteilig irgendwo realisiert?
Nee, sie sind eben überhaupt nicht neu. Also so toll diese Zeichnungen sind und sie sind wirklich sehr schön. Also zumindest so durchs Fenster und dann in den Animationen, die die Edis-Galerie ins Internet gestellt hat. Das macht wirklich Spaß anzugucken, aber das ist alles andere als neu. Obwohl man dazu sagen muss, es ist derzeitig sehr populär. Also zum Beispiel Saudi-Arabien plant ganz ähnliche Städte entlang des Roten Meers. Oder zum Beispiel rund um Berlin schlägt der Architekten- und Ingenieursverein in einem Wettbewerbsbeitrag vor, soll eine ringförmige Bandstadt entstehen. Also ein riesiger Ring mit einem Durchmesser von etwa 100 Kilometern, der außen um Berlin rumgelegt wird und dort die Siedlungseinheiten quasi zusammenbindet. Das Ganze kommt aber letztlich aus der Debatte schon der 1890er Jahre in den USA. Wie kann man Fabriktakte übersetzen in Städtebau? Und wie kann man dieses Hintereinander und dieses Zergliedern von Leben in einzelne Abschnitte eben auch zu einem Zergliedern der Städte machen, sodass die wirklich funktional sind? Das hat dann in der Sowjetunion in den 1920er Jahren mit den auch dann richtig Bandstadt genannten Modellen eine ganz große Wiederauferstehung gefunden. Das ist in den 60er Jahren von den Metabolisten in Japan und in Italien groß gefeiert worden. Man muss aber sagen, das hat kaum Umsetzung gefunden, bis auf einige wenige Einzelbeispiele. Und eine davon steht seit 2 Jahren jetzt unter Denkmalschutz. Das ist nämlich die Überbauung der Schlangenbader Straße in West-Berlin von Georg Heinrichs. Der ist kürzlich gestorben, ein ganz großartiger Architekt. Und da hat man eben wirklich mal über die Autobahn ein großes Wohnviertel gebaut. Aber das sind Einzelbeispiele geblieben, so wie wahrscheinlich auch jetzt diese Ideen zwischen Berlin und Hamburg doch eher im utopischen Bereich werden und so auf der Ebene handeln. Ja, wir als Architekten wissen jetzt, wie es besser funktionieren kann, die Welt, kümmern uns dabei aber nicht so wahnsinnig drum, dass das zum Beispiel irrwitzige Mengen Energie verbrauchen würde.
Sagt Nikolaus Bernau, unser Literaturkritiker, über das Konzept Bandstadt, eindrucksvoll im Entwurf zu sehen, wenigstens im Online-Auftritt der Berliner Aedes-Galerie unter aedes-arc.de. Und dort dann wiederum unter dem Namen Human Scale Measures. Herzlichen Dank, Nikolaus.
Eine Freude.